Wer hat's getan? Ein klassischer Whodunit. Wer sucht den Mörder oder die Tatperson? Was muss ich tun, um das richtig aufzubauen? Wir haben Beatrix Mangel gefragt, auf welche Details zu achten.
Ja, und auch für Schreibende, die nicht unbedingt im Krimi unterwegs sind, wie zum Beispiel ich, war jede Menge Anregung dabei. Also hört so oder so rein.
Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble-Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwig.
Hier ist Folge 315 von Die zwei von der Talkstelle, dem Podcast übers Schreiben und Veröffentlichen im Self-Publishing und im Verlag. Diese Woche ist wieder alles ganz normal, wie es sein soll. Ich stehe an meinem Pult zu Hause. Vera ist mir nur virtuell zugeschaltet und ja, wir sind alle wieder da, wo wir sonst immer sind.
So ist es.
Wie geht's dir, Vera? Hallo.
Ja, mir geht's gut.
Also siehst du, vor lauter habe ich gar nicht uns vorgestellt. Genau, Vera Nentwig mir gegenüber und ich bin Tamara Leonhardt.
Ja, haben wir das auch abgehakt. Und nö, es geht gut, denn quasi heute, also zumindest an dem Tag, an dem dieser Podcast erscheint, erblickt ja auch Frau Appeldorn und die tote Diva das Licht der Welt. Endlich startet es und ich kann sehen, wie es bei den Leserinnen und Lesern ankommen wird.
Ja.
Bin schon sehr gespannt und sehr aufgeregt, aber auch gedämpft optimistisch, würde ich sagen.
Hm? Das ist doch schön.
Nein, ich bin eigentlich voll optimistisch. Ich bin gerade überhaupt nicht gedacht.
Umso besser. Hm? Dann hoffe ich, dass das alles auch berechtigt ist.
Ja, ne? Aber das ist ja der Kern des Optimismus. Ja, man, es ist einfach so. Ja. Und nein, also fühlt sich gerade alles sehr rund an.
Prima.
Und ja, gerade gestern jetzt habe ich den ersten Teil von Weber und Wozniak ins Lektorat geschickt. Mhm. Ich, beim zweiten Teil bin ich jetzt schon bei Kapitel 3. Und
kommt denn deine Lektorin überhaupt noch hinterher, wenn du auf einmal so viele Sachen schreibst?
Ja, ich habe sie ja vorgewarnt. Ne? Sie hat es ja eingeplant. Nee, aber es fühlt sich wirklich, wirklich gerade richtig gut an. Ne? So irgendwie das Action ist, dass ich dranbleibe. Mhm. Und ich habe jetzt auch das Gefühl, um das Thema der letzten Folge mal aufzugreifen, dass halt sich das mit den Amazon-Ads jetzt doch zu entwickeln scheint. Ich habe sogar berechtigte Hoffnung, dass ich in diesem Monat zum ersten Mal die 100.000 gelesenen Seiten knacken könnte. Also zumindest aktuell, wenn ich das, was bis heute da ist, hochrechne, sollte das zu schaffen
Mega.
Sein. Und ich erhoffe mir natürlich durch Frau Appeldorn Band 4 natürlich auch noch einen kleinen Kick. Aber auch so ganz organisch müsste ich da eigentlich drankommen. Mhm. Gut, man weiß nicht, ne, kann in 5 Tagen wieder irgendeinen Einbruch geben, man steckt da ja nicht drin. Ne? Aber gerade aktuell sieht das doch alles sehr positiv aus.
Ne? Sehr schön.
Ich habe den Schwung auch gleich mitgenommen und habe mich jetzt zur Mehrschreibzeit im November angemeldet und gebucht.
Ja. An welches Meer geht's?
Mehrschreibzeit, erinnerst du dich, ich war ja bei uns zu Gast. Die sind ja immer in so einem Club in Tunesien.
Ach so, ist immer am selben Ort. Ja, das wusste ich nicht mehr.
Genau.
Ist ja schon ein bisschen her. Falls ihr euch für Schreiburlaub interessiert, ich suche mal die Folgennummer raus und schreibe sie in die Shownotes. Dann könnt ihr euch das auch anhören nochmal.
Ja. Ja, habe ich jetzt auch einfach gedacht, komm, ich mache jetzt Nägel mit Köppeln und mach das und ist irgendwie, ja, passt es gerade.
Ja, ist auch eine schöne Belohnung.
Ja, ich hoffe, dass es bis dahin was gibt, mich zu belohnen. Also einen Grund dafür.
Ja, allein das Dranbleiben ist schon was, wofür man sich belohnen sollte.
Ja, das stimmt schon, ja. Mhm. Aber, ja, wie gesagt, ich kann eigentlich nur schwärmen gerade. Wie sieht es denn bei dir aus?
Ja, ich habe ja nach der letzten Folge 2 ganz liebe Sprachnachrichten bekommen zu meiner Frage, ob es Sinn ergibt, meine Romance-Titel, die an sich unabhängig sind, aber eben mit gemeinsamen Figuren funktionieren, zu einer Reihe umzubauen. Und da wurde ich sehr ermutigt und habe auch ein paar Tipps bekommen und plane das jetzt auch zu tun. Wird noch ein bisschen dauern, aber ist auf jeden Fall, steht mit auf der Liste. Und ansonsten, ja, ich habe, nachdem ich bei dir war, etwas flach gelegen, habe mich auch noch nicht so ganz erholt.
Aber ich dachte, das ist nicht an mir, hoffe ich. Also.
Ich habe es in den Magen bekommen, merke es jetzt auch gerade wieder ein bisschen, dass ich Magenschmerzen habe, aber ich hoffe, das legt sich bald. Ich glaube auch nicht, dass es das Essen war. Das möchte ich nicht unterstellen. Vielleicht war es tatsächlich auch so in so kurzer Zeit, zweimal so lange in der Bahn und hin und her. Und du hast ja auch gemerkt, dass ich in der Zeit, als ich da war, trotz ausreichend Schlaf sehr müde war. Also vielleicht war es alles ein bisschen viel, ich weiß es nicht. Aber ansonsten hatte ich am Samstag, da ging es mir zum Glück etwas besser als Freitag und Sonntag, hatte ich ein schönes Interview bei einem Podcast. Das erscheint jetzt am kommenden Sonntag und zwar bei dem Podcast Ganz Normal Vegan und zwar ganz mit S, also wie das Tier. Und da haben wir anderthalb Stunden haben wir geplaudert, also nicht nur übers Essen oder Lebensweise, sondern auch ganz viel über meine Bücher, über meine Musik, was ich so mache und ja, durfte mich da sehr ausgiebig präsentieren. Das ist ein Videopodcast und ja, das war sehr, sehr schön.
Aber warum hat ein Veganer-Podcast eine Gans inne?
Ja, weil wir Tiere lieben und sie nicht aufessen. Ja, ansonsten bin ich natürlich noch fleißig am Üben. Nächste Woche ist ja die Premiere von meinem abendfüllenden Programm. Und ja, ansonsten, so viel war ja gar nicht. Wie gesagt, also drei Tage fast habe ich ja flach gelegen.
Oh ja. Wobei ich kann es ja gar nicht erwarten, bis du deine Reihe hast, weil ich ja darauf brenne, dir zu helfen mit den Amazon-Ads.
Da musst du dich ein bisschen in Geduld üben.
Ja, natürlich. Naja, also wie gesagt, sollte das dann irgendwann mal soweit sein, dann stehe ich parat.
Sehr schön, da freue ich mich drauf.
Ja, wie gesagt, bin da gerade voll im Thema und freue mich immer morgens auf meine Analyse.
Okay.
Ja, aber nichtsdestotrotz nicht, muss man am Schreiben bleiben und das muss natürlich das, was man schreibt, den Lesern auch gefallen und nicht und so. Das ist natürlich immer eine Herausforderung. Ich bin auch immer, wenn was Neues rauskommt, auch immer noch einigermaßen nervös, also wie so die ersten Testlesenden reagieren. Bis jetzt, toi, 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 ging es noch jedes Mal gut, auch also wo jetzt die ersten Rezensionen, die ich schon gelesen habe zu Frau Appel, Neue Tour de Viva, waren sehr, sehr schön. Und auch das erste Feedback jetzt zu dem Rohmanuskript von Fadenscheinig war gut. Es haben ja auch einige dass die Rohfassung des ersten Kapitels gelesen. Ist ja immer noch anzufordern. Und auch da habe ich bisher nur positives Feedback bekommen. Also, das freut einen schon. Also, es scheint da nicht alles falsch zu machen. Aber ich habe mich gefragt, jetzt schreibe ich ja den 14., 15. Krimis. Ich habe selbst schon den Überblick verloren. Mache ich das eigentlich richtig? Also, es sind, so habe ich ja gelernt, das, was ich schreibe, sind sogenannte Whodunits. Also, wo man rausbekommen will, wer es getan hat. Aber was gehört eigentlich zu dem guten Whodunit? Und gibt es vielleicht Elemente, die ich noch einbauen sollte? Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, wer kennt sich denn da aus? Und da hat die geballte Intelligenz des Internets mir gesagt, da musst du unseren heutigen Gast einladen. Sie ist Autorin, sie ist Drehbuchautorin und sie ist Coach in diesen Themen. Und heute ist sie da. Die Rede ist von Beatrix Mandl. Hallo Beatrix, toll, dass du da bist.
Hallo Vera, hallo Tamara. Hallo. Schön bei euch zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, sehr schön, dass du dich direkt bereit erklärt hast. Stürzen wir uns direkt ins Thema. Du hast, wenn ich das richtig sehe, auf deiner Webseite ist so ein schönes Bild, wo du auf einen ganzen Stapel Büchern lehnst. Da bin ich ein bisschen neidisch drum, muss ich eigentlich sehen. So, wie viele dieser Bücher sind Krimis und wie viele davon sind Whodunits?
Also es sind eine Menge Jugendthriller und das sind aber, die im Erwachsenenbereich sind eigentlich alle, würde ich sagen, immer so Mischformen aus Whodunit und historisch oder vielleicht auch ein bisschen cozy. Also das ist ja heute auch schwierig, so eine ganz reine Sherlock-Holmes-Variante gibt es eigentlich kaum noch. Ja, also deshalb würde ich sagen, ja, so im Erwachsenenbereich sind die meisten, sind Whodunit, aber immer mit noch so einem anderen Element bei. So, ja.
Was sind denn die klassischen Whodunit-Elemente?
Ja, also für mich sind das in jedem Fall, also halt der Kriminalfall, der auch nichts zu tun hat mit den Ermittlern. Also anders wie jetzt in vielen modernen Romanen, wo ja immer die Ermittler schon selbst schwer geschädigt seine Vorgeschichte haben und dann am Ende doch mit dem ganzen Verbrechen irgendwie was zu tun haben, sondern das Verbrechen steht für sich. Die Ermittler ermitteln dieses Verbrechen, haben natürlich aber auch ein Privatleben. Und das Verbrechen ist, sage ich jetzt mal, nicht jetzt die Mafia oder, also da stecken nicht böse Weltverschwörer dahinter, sondern es sind Verbrechen, die aus den klassischen Motiven wie Liebe, Neid, Eifersucht, Gier und so weiter sich erklären lassen, würde ich mal sagen so.
Das heißt, wenn ich schreibe ja Krimis, bei mir sind es ja auch Hobbyermittler, so, wenn die jetzt dann da einen Mord ermitteln und stellt sich raus, das war ein Mord im Mafia-Milieu, ist das ab dann keine Whodunit mehr?
Das würde ich interessant, das ist nicht gemein, weil ja, also das kommt darauf an. Also ich meine, inwieweit ist diese Mafia-Verschwörung, diese Welt, also diese umspannende, größere Macht, die dahinter steckt, ist sie dann ein Gegenspieler? Ich meine, Sherlock Holmes hat ja auch diesen einen Gegenspieler, aber der ist ja ist keine Mafia-Verschwörung, aber letztlich ist er natürlich auch verstrickt mit vielen Beamten und Behörden und so weiter. Mhm. Und der läuft ja auch dauerhaft mit. Die einzelnen Fälle sind aber doch, lassen sich leichter erklären. Also ich denke, das wäre dann so ein bisschen so eine leichte Mischform. Ja.
Also der Täter darf schon zufällig zur Mafia gehören, aber der Fall ist quasi so ein Ding, was einfach mit ihm zu tun hat, weil ihm jetzt irgendwas nicht gepasst hat.
Na, ich denke, wenn der Täter aus dem Mafia-Milieu kommt und die Mafia eine Rolle spielt, dann wäre es eben irgendeine Mischform. Wenn der Täter zur Mafia gehört, hätte aber aus anderen Gründen, also und das wäre vielleicht erstmal so eine falsche Fährte nur die Mafia, ne? Also so Red Herring in die andere Richtung. Und dann stellt sich raus, ja, der gehört zur Mafia, aber die Mafia hat gar nichts damit zu tun, weil er nämlich aus ganz privaten Gründen diese Frau ermordet hat. Ja dann wäre das ein ganz klassischer Whodunit aus meiner Sicht.
Gibt es denn verschiedene Spielarten von Whodunit?
Ja, also ich würde schon sagen, es hängt sehr stark davon ab, welche Ermittler du hast. Ja, also zum Beispiel, wenn du sagst, also du hast ja gesagt, du hast sehr viele so private Ermittler, dann gibt es ja also halt tatsächlich diese ganz klassischen Polizeiermittlungen. Dann gibt es aber auch ja wieder noch ganz andere Formen. Zum Beispiel, was ich sehr genial finde, ist zum Beispiel Anthony Horowitz. Der hat ja die Morde von Pi Hall. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist total, Anthony Horowitz ist einer der wenigen, der auch erlaubt ist, Sherlock Holmes Romane zu schreiben. Okay. Weil die Sherlock Holmes Gesellschaft ist ja sehr streng und es gibt nur wenige Autoren, die das dürfen. Aber diese Morde von Pi Hall, ist kein Sherlock Holmes Roman, sondern ein Roman, in dem eine Lektorin einen Krimi-Autor hat, der einen Krimi schreibt über einen Ermittler. Der Name ist mir jetzt gerade entfallen, fällt mir aber sicher gleich wieder ein. Und das ist quasi ein Fall dieses Ermittlers, der in einem englischen Landhaus was ermittelt. Und es fehlt aber das letzte Kapitel von diesem Krimi. Und die Lektorin bekommt dieses Manuskript, es fehlt das letzte Kapitel, der Autor stirbt. Und es geht also vordergründig erstmal um die Morde in Pi Hall, also die in dem Manuskript vorkommen. Aber dann findet sie eben raus, dass der Autor lauter Hinweise versteckt hat, die mit seinem eigenen Tod zu tun haben, die in dem Roman sind. Und wir folgen ihr dabei, wie man einen solchen klassischen Whodunit schreibt. Wir folgen ihr, wie der Roman aufgeklärt wird. Und dann folgen wir ihr dabei bei der Aufklärung des Mordes von ihm. Aber trotzdem, ja, es ist wirklich, also das finde ich, das empfehle ich auch immer zu Schülern, die was lernen wollen über das Krimi-Schreiben, weil man wirklich ganz viel daran lernen kann. Also das ist, und es ist aber spannend. Also es ist jetzt nicht so, dass man das liest und denkt, ah ja, klar, abgehakt. So, also das finde ich super.
Mega.
Ja. Das stellt natürlich dann die Frage, wie vielschichtig muss so ein Whodunit sein?
Ja, das hängt ja natürlich von dir als Autor ab. Also ich meine, du kannst natürlich einen ganz schlichten Whodunit schreiben, der sehr wenige Nebenplots hat, sehr viele, der einfach sehr straight ist und darauf verzichtet, dass Figuren noch ein Eigenleben haben oder man verzichtet auf ein Thema, was sich widerspiegelt in vielen Szenen. Da finde ich zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel, die Tana French, das sind ja eigentlich auch klassische Whodunit bei ihr. Trotzdem hat da jede Figur, die sind so dicht und die haben so viele Tiefe, dass ich finde, dass es eine ganz andere Ebene von Whodunit dann wird. Und das liegt ja ganz klar beim Autor. Also ist ja ganz, man muss einfach fragen, ne, für welche Zielgruppe schreibe ich? und oder was interessiert mich selbst am meisten und dafür schreibe ich dann und dann kann man ja entsprechend die Figuren anders gestalten oder vielschichtiger anlegen.
Ja, ich stelle mir das schon auch schwierig vor, gerade so eine komplexe Sache zu schreiben, da jetzt den Überblick zu behalten und zu wissen, und wo auch wo es so hingeht, das ist ja immer so mein größtes Problem. Ich habe zwar am Anfang immer zwar schon so eine Idee, wo es hingeht, aber dann auf dieser Spur zu bleiben, nicht so schnell zum Ziel zu kommen, das ist immer die größte Schwierigkeit. Und in 90% der Fälle entscheide ich mich am Ende ja dann doch für einen völlig anderen Täter. Wie ist das denn das, bei dir, wenn du schreibst?
Ich wollte gerade sagen, das war bei einem von meinen Jugendthrillern so. Das war jetzt natürlich jetzt kein klassischer Whodunit, aber hat sehr viel vom Whodunit gehabt. Aber da war es so, ich musste ja mein Exposé machen und so. Und dann hatte ich das der Lektorin schon gegeben. Und dann habe ich beim Schreiben gemerkt, also das stimmt hinten und vorne nicht. Das Opfer ist überhaupt falsch. Und dann habe ich ihr gesagt, das Opfer ist ein anderes. Dann schreibe ich weiter und merke, hey, mein Täter ist auch völlig, das geht überhaupt nicht. Also, und ist vor allen Dingen so billig und so. Also es geht gar nicht. Und dann habe ich den Täter geändert. Da habe ich aber nicht mehr Bescheid gesagt, weil ich dachte, ich schicke ihr das jetzt einfach und wenn sie dann beim Lesen das Gefühl hat, dass es stimmt, dann ist ja gut und so war es dann auch. Und das war auch eine gute Entscheidung, eine richtige Entscheidung, das so zu lösen und nicht sich da krampfhaft dran festzuhalten. Das ist ja, ich meine, das habt ihr ja auch in eurem Podcast schon oft über Figuren gesprochen und die Figuren haben natürlich dann schon auch ein Leben und das finde ich ja auch gut. Und wenn man einfach merkt, nee, so ist die ja gar nicht, dann muss man dem, finde ich, auch nachgeben. Also dann... Ja, auch wenn das für den Plot natürlich viele Konsequenzen hat und gerade beim Krimi ist es ja besonders bitter, weil man ja dann die ganzen Hinweise und Spuren, also ne, wenn man jetzt erst relativ spät merkt, nee, das stimmt so nicht, dann muss man ja vorne so viel ändern, damit eben diese Hinweise schön gesät werden, damit man dann nicht dann eine große Überraschung am Ende überlebt. Ja.
Wobei ich habe meistens die Erfahrung gemacht, also das ist ja schon immer einer, von denen ich auch zu den Verdächtigen gezählt habe, dass ich oft nur vorne einen Satz ändern muss und alles funktioniert wieder. Also.
Echt, Wahnsinn.
Wahrscheinlich hat mein Unterbewusstsein immer schon gewusst, dass der es ist.
Ja, das kann natürlich sein, ja. Ja, das kann sein. Ja.
Das geht mir jetzt gerade durch den Kopf, weil wir das ja schon öfter hatten, diese Diskussion, dass Vera das nicht so sieht, dass Figuren ein Eigenleben haben, aber vielleicht ist es ja wirklich eher, dass wir vorher den Plot so ein bisschen mit dem Kopf uns zurechtlegen. Und beim Schreiben aber die Figur intuitiver kennenlernen und einfach mehr ein Gefühl dafür kriegen, wie würde die funktionieren? Und dann merkt man halt, das würde die nicht tun.
Ja, also ich glaube ganz, ganz bestimmt, dass das so ist. Also weil, klar, beim Krimi muss man ja auch, finde ich, schon plotten, weil kannst ja nicht die ganzen falschen Fährten legen und sehen, wenn du nicht dir vorher Gedanken machst. Aber... Also ich habe wirklich gemerkt, dass die Figuren, selbst wenn ich denke, ich wüsste alles über die, ich weiß nie alles über die. Und die wachsen mir auch erst beim Schreiben immer mehr ans Herz. Und ich finde das total wichtig. Ich hatte da auch mal einen Kollegen, der dann gesagt hat, ja, das ist alles Bockmist. Also die Figuren, sie machen, was ich sage und ich bin hier der Chef. Ja, das stimmt auch am Anfang. Aber aus meiner Sicht ist es total wichtig und auch das Spannende. Und ich finde es auch klasse, wenn die dann ein Eigenleben entwickeln und mir sagen, nee, das machen sie hier nicht und hier reagieren sie so und hier reagieren sie so. Und ich finde auch, da gibt es so eine ganz tolle Übung von Donald Maas mit 2a und 2s. Der hat ja so sehr viel, sehr gute Self-Help-Schreibratgeber geschrieben. Und eine von den Übungen, die finde ich wirklich super und die mache ich jetzt auch immer mit meinen Figuren. Und das ist auch klasse, weil man da auch so viel erfährt. Nämlich, man muss sich ja immer überlegen, mal, was will meine Figur? Also, diese Want, Need, bla bla bla. Und so, aber wenn die Figur jetzt... Wenn ich denke, ich weiß alles über die Figur, dann weiß ich ja auch, was diese Figur niemals, never ever tun würde. Never, nie. Und dann ist die Aufgabe die, dann darüber zu schreiben, wie die Figur doch dazu kommt, dass sie genau diese eine Sache machen muss. Dass sie genau diese eine Sache macht. Ja. Also zum Beispiel oder sei es zum Beispiel, also du weißt, deine Figur würde niemals ihren Partner anlügen, zum Beispiel. So. Und weil das wäre für sie das total No-Go aus verschiedenen Gründen. Und was könnte es sein, dass sie dazu bringt, genau das doch zu tun? Und welche Konsequenzen hätte das? Mhm. Und das finde ich eine super Übung, die ich wirklich, wo ich immer merke, dass das in meinem Gehirn ganz viele so Sachen lostritt, wo die Figur auch nochmal ganz andere Facetten bekommt. Das finde ich super.
Ja, cool.
Ja. Wobei ich jetzt noch mal ein bisschen nachfragen muss, du hast gerade vorhin gesagt, bei deinem Jugendthriller hast du Täter und Opfer geändert.
Ja.
Ist es nicht beim Thriller so, dass man da am Anfang den Täter und Opfer schon weiß?
Nö.
Ich dachte, das macht den Thriller immer aus. Also
der Thriller ist ja eher so, dass quasi oft ist der Thriller quasi die Hauptfigur selbst betroffen von irgendetwas Schrecklichem, was passiert. Aber man weiß ja trotzdem nicht, was passiert und was dahinter steckt. Und man weiß ja auch manchmal nicht, das ist ja auch manchmal beim Thriller, ist dies ein zuverlässiger oder ein unzuverlässiger Erzähler. Ne? Also zum Beispiel Gun Girl funktioniert ja genau so, dass man sich total täuscht, wer erzählt hier und wird total reingelegt. Mhm. Und daher ist es nochmal ganz anders. Also genau, also deshalb weiß man es nicht immer, beziehungsweise ich dachte damals, ich wüsste es und habe davon ausgehend geschrieben und habe dann eben gemerkt, nee, das so funktioniert es nicht. Und ja.
Mhm. Okay, also mein Gefühl ist eher, also ich habe auch die Thriller gelesen oder oft auch gehört, wo man von Anfang an den Täter kennt oder wo tatsächlich ein großer Teil sogar vom Täter erzählt wird und dann nur so zwischendurch mal Szenen eben von Ermittlern oder so. Aber mein Gefühl ist halt, dass es beim Thriller eher darum geht, etwas zu verhindern, was noch droht. Und beim Krimi ist halt eine Tat passiert und jetzt müssen wir rausfinden, wer und warum.
Genau. Und deshalb ist beim Thriller der Ermittler meistens auch das Opfer. Also die sind ja meistens identisch. Und das Opfer spürt, was weiß ich, zum Beispiel, dein Kind ist entführt worden. Ja? Mhm. Dann ist natürlich das Kind das Hauptopfer, aber du als Mutter bist auch ein Opfer. Und dann wirst du natürlich verhindern, dass das Kind ermordet wird und nicht mehr zurückkommt. Und das wird ja, glaubt dir aber keiner, du willst die Polizei nicht einschalten und so weiter. Ja, genau. Also das ist genau, wie du sagst. Und dann bist du total betroffen und du ermittelst und du willst aber noch mehr Gefahr für Leib und Seele verhindern mit deinen Ermittlungen, weil du persönlich, du oder deine Familie oder jemand, den du liebst, betroffen ist. Genau. Mhm. Und das ist schon ein großer Unterschied zum Whodunit, ne? Also weil beim Whodunit klassisch ist der Ermittler nicht persönlich betroffen.
Hm. Ja, aber es
ja, und diese ständige Gefahr ist halt auch nicht so groß, die halt beim Thriller den Thrill ausmacht.
Genau, ganz genau. Ja,
da habe ich das tatsächlich immer falsch. Ich habe immer gedacht, beim Thriller würde man vorher schon wissen, wer Täter ist und beim Krimi halt nicht. Wobei das mit dem Täter, der Ermittler ist nicht persönlich betroffen, bei meinen Hobby-Ermittlern nicht so ganz funktioniert. Ich brauche ja immer so einen persönlichen Bezug, damit sie überhaupt ermitteln.
Mhm. Das ist auch die Schwierigkeit, finde ich, immer bei so Privatermittlern, also außer es sind eben Privatdetektive, also da, ne, es ist die Putzfrau, die Journalistin, die immer über was, oder die Catering-Frau, die irgendwie immer über was stolpert, das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, das herbeizuführen, aber wenn man an Miss Marple denkt, dann weiß man ja, dass es einwandfrei funktioniert und eine wirklich großartige Gestalt und Figur ist, finde ich, hinterfragt man ja nie, warum die jetzt schon wieder in einen Mordfall gestolpert ist. Ja, null. Also
an der Stelle muss ich mich echt mal als begeisterter Miss Marple-Fan outen. Ich liebe sie.
Ja. Ich liebe sie auch, wobei ich mochte die Verfilmungen überhaupt nicht. Die habe ich gehasst. Ich fand, kommt sie wie so eine tattrige Alte und dann immer dieser Typ, der ihr an die Seite gestellt wurde, der in Büchern ja überhaupt nicht vorkommt. Wie heißt der noch?
Das ist jetzt so lange her bei mir, dass ich das noch sagen könnte.
Voll, also das fand ich echt, ich hatte mir Miss Marple immer irgendwie ein bisschen cooler vorgestellt, als ich die gelesen habe und war dann enttäuscht, wie die da im Film umgesetzt waren. Mhm. Ja.
Ich wollte mal kurz erzählen, weil heute ja, also wo der Podcast rauskommt, mein neuer Krimi, Frau Appeldorf und die tote Diva erscheint. Und die in der ersten Rezension hat die Rezendentin geschrieben: Hurra, Miss Marple ist wieder da.
Oh, wie schön.
Das ist sehr schön.
Das ist ja toll. Ja, Gratulation. Das ist ein super Kompliment.
Ja, finde ich auch. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut.
Ja. Mhm. Ist aber auch ein toller Titel, finde ich. Würde mich sofort auch ansprechen. Ne? Also
Hurra, Miss Marple ist wieder da?
Nein, Tote Diva. Tote Diva.
Den
fände
ich auch gut.
Ja, der ist auch gut. Ja. Aber ich würde es nie auf den Titel schreiben, weil dann sehe ich schon die Amazon-Rezensenten, die schreiben: Haha, von wegen Miss Marple haben wir die Latte ein bisschen hochgelegt. So.
Da kriegst du ja auch direkt eine Abmahnung wahrscheinlich, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Ja, also dann hoffen wir mal, dass meine Frau Appeldorn da auch in die Fußstapfen treten kann. Jetzt muss ich ja mal fragen, wenn ich so, du hast ja auch Drehbücher geschrieben. Hast du eigentlich auch Drehbücher für Krimis geschrieben?
Nee, also meine Drehbuchkarriere ist auch sehr lange her. Und ich habe zwar während Corona nochmal mit einer Kollegin, haben wir auch Filmförderung gekriegt, aber das war ganz ein anderer Stoff. Der war historisch, also weil ich mag ja auch historisch sehr gerne, habe ja auch, also meine Krimis sind ja teils auch historisch. Und das war ein, das heißt Charlotte und die fabelhaften Grimms. Da ging es um die Schwester der Grimm-Brüder, weil das befasste sich damit. Und genau, also wir haben Förderung gekriegt, aber bisher ist da weiter nichts passiert. Das ist ja auch das Traurige immer beim Drehbuch. Da wird einfach eher ein Buch veröffentlicht als ein Drehbuch, weil einfach das kostet halt doch ein paar Millionen mehr als ein Buch, ja.
Aber da sind wir, wenn wir hier bei historisch sind, sind wir, glaube ich, haben wir den richtigen Moment für unseren kurzen Werbebreak.
Buchwerbung.
Heute haben wir wieder einen Buchtipp für euch. Ihr wisst, dass wir gerne auch dein Buch bei uns vorstellen. Schreib einfach ein E-Mail an alle@2vondertalkstelle.de und wir schicken dir alle Infos. Und wenn ich jetzt frage, was es denn heute gibt, weiß ich, liebe Tamara, dass du mir ja erstmal was vom Cover erzählst. Jawohl. Wie sieht es denn heute aus?
Das finde ich persönlich ganz besonders schön, muss ich gestehen. Das catcht einen irgendwie. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also sehr zentral auf dem Cover sehe ich auf jeden Fall eine güldene Krone. Und in der Krone steckt aber eine Heugabel. Und das Ganze wird so umrankt von Blättern. Die sind aber nicht, wie wir es erwarten würden, in einem saftigen sommerlichen Grün, sondern in einem sehr schönen royalen Blau. Und im Hintergrund ist noch so ganz leicht angedeutet ein Dorf. Und was ich jetzt auch gerade entdeckt habe, eines dieser blauen Blätter, da tropft sowas runter. Also sieht sehr zähflüssig aus. Und das deckt sich auch mit dem Titel des Buches. Das heißt nämlich Blaues Blut.
Oh, ich habe jetzt schon fast gedacht, das ist gar keine Krone, das ist eine Kronentochter mit einer Gabel drin.
Nee, also gar nicht. ja, das Ganze ist so auf einem weißgräulichen Hintergrund gehalten. Also es sieht sehr edel aus, es passt wirklich super zum Titel. Und das Buch wurde geschrieben von Elias Ries und wie du dir vielleicht schon denken kannst, ist es eine historische Fantasy. Und dann würde ich dir einfach mal gerade den Klappentext vorlesen.
Ja, sehr gerne.
Ein Reich getränkt in Blut. Ein Aufstand, der alles zu verschlingen droht. Im Reich Eindal entscheidet die Farbe des Blutes über das Schicksal der Menschen. Doch die Ordnung wankt, als der rote Sturm ausbricht. Brom betrachtet seine magere Ernte und fürchtet den Zorn des Lehnsherrn. Während er um seine Familie bangt, erwartet seine Frau ein zweites Kind. In der letzten noch standhaften Festung kämpft das adelige Geschwisterpaar Fian und Lisella um ihr Überleben. Doch die Vorräte schwinden und Kapitulation bedeutet den Tod. Inmitten dieses Chaos wird der lebensverneinende Söldner Roen für einen brisanten Auftrag angeheuert, der den Ausgang des Krieges entscheiden könnte. Drei Schicksale, verwoben durch den Kampf um Freiheit, Gerechtigkeit und das eigene Überleben.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr packend und scheint auch tief zu gehen, tief an die Emotionen zu gehen. Oder sehe ich das falsch?
Das würde ich mal so deuten. Und was ich persönlich sehr spannend finde, also oft hast du ja so bei Fantasy-Romanen, dass es so um das große Ganze geht, so dass die Rettung des ganzen Volkes. Und ich finde es sehr schön, dass wir hier so drei ganz persönliche Schicksale haben. Das spricht mich sehr an. Wie gesagt, dieses Cover, das müsst ihr euch unbedingt anschauen. Das ist wirklich, wirklich toll.
Ja, wir haben ja auch gerade schon gesehen, ne, die ersten Verkaufsränge auf Amazon sind ja auch schon sehr gut. Also
das Buch ist ja relativ neu erschienen am 1. Juni und ist in den entsprechenden Rängen schon sehr schön nach oben geklettert. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle und ich würde sagen, Leute, greift zu, wenn euch dieses Genre interessiert, dann können wir da noch ein paar Ränge weiter dazu geben.
Das schaffen, ne? Ich glaube, die Talkstelle bringt das. Ja, also sag nochmal, damit jeder weiß, wo er zugreifen muss.
Was. Jawohl. Blaues Blut, ein historischer Fantasy-Roman von Elias Ries.
Ja, da sind wir wieder. Ja, ich wollte nämlich mal so fragen, vielleicht kennt sich ja trotzdem aus. Ne? Ich muss ja gestehen, dass ich doch schon auch mal gerne so zum Entspannen so Vorabendkrimis im Fernsehen gucke, so Großstadtrevier oder meine Soko. Mhm. Und das sind ja eigentlich immer klassische Whodunits, bilde ich mir zumindest ein. Ne? Und ja, gibt es, wenn du jetzt so ein Whodunit schreibst, dann ist ja eigentlich das Wichtigste, ist ja so die verschiedenen Fährten zu legen.
Ja.
Und so, wie gehst du da vor? Wie planst du das?
Also ich überlege mir als erstes mal, um welches Verbrechen es gehen soll. Und dann überlege ich mir natürlich auch, was hat das Verbrechen mit mir zu tun? Warum fasziniert mich dieses Verbrechen? Ne? Welche Aspekte daran faszinieren mich? Und was schafft es für ein Thema für meinen Roman? Und wenn ich das weiß, dann überlege ich mir, welche Figuren das transportieren können. Und wenn ich das weiß, diese verschiedenen Figuren, dann kann ich natürlich auch sehr gut falsche Fährten legen, weil erst wenn man ja weiß, was das Verbrechen ist, dann kann man und dann weiß, also er könnte das getan haben, weil sie könnte das getan haben, weil er, also man braucht ja viele Verdächtige und die müssen ja aber alle irgendwie was im weitesten Sinne damit zu tun haben und irgendwie damit in Verbindung gebracht werden können. Also fange ich so rum an, weil das für mich am logischsten ist.
Mhm.
Manchmal fange ich aber auch mit der Figur an, wenn ich irgendeine Figur im Kopf habe, die mir total gut gefällt, wie das, an dem ich gerade momentan schreibe, da ging das total von der Figur aus und nicht vom Verbrechen. Und da ist das Verbrechen dann auch eher nicht so wichtig, sondern da steht dann die Figur mir im Mittelpunkt.
Also wenn du Figur sprichst, meinst du das Opfer oder die ermittelnde Figur?
Da meinte ich die ermittelnde Figur, okay, genau, die ermittelnde Figur, ja.
Ja. Und wenn du sagst, das Verbrechen, hast du da auch manchmal Sachen, die nichts mit einer Leiche zu tun haben? Oder meinst du jetzt einfach die Art und Weise, wie jemand zu Tode gebracht wird und das Motiv oder so?
Ich meine eigentlich, ehrlich gesagt, erstmal das Motiv. Also das Motiv, wie sich was entwickelt, warum irgendwas passiert. Und eigentlich ist das, also das Motiv einfach für mich das Wichtigste.
Mhm.
Und dann, wie man das dann macht, ob jemand, was weiß ich, dann auch mit Pilzen oder vergiftet wird oder mit Kalium oder mit was auch immer, ist dann irgendwie, finde ich, zweitrangig. Also für mich ist das Motiv einfach sehr wichtig und ich finde es auch echt schwierig, weil also wir alle wissen ja, dass Krimileser lesen viel und kennen auch alles und
ja,
dass die nicht sofort auf der dritten Seite schon wittern, ja, ist ja eh klar. Klar, danke. Und tatsächlich ist so, dass mir das schon oft geht. Also dass ich bei manchen Sachen denke ich so, klar. Und das finde ich sehr schwierig. Und das hängt natürlich auch oft mit dem Motiv zusammen. Also wenn das zu einfach ist, dann ist es schwierig. Ach ja, genau, da finde ich es auch eine gute Sache, die Joanne Rowling, die unter Robert Galbraith schreibt sie ja diese Detektivromane mit dem Detektiv, der nur ein Bein hat, der ein Bein verloren hat und seiner Assistentin, der Robin. Und das sind ja auch ganz klassische Whodunits, die aber so großartig sind, dass ich jedes Mal so aufs Glatteis geführt werde. Also ich muss das auch immer am Wochenende lesen, weil ich bin ja nicht ansprechbar für meine Familie von Krimi-Autistin, weil ich wissen will, wie das ausgeht. Und der gelingt es wirklich immer wieder auch, finde ich, überraschende Drehungen und Wendungen zu machen. Und das ist wirklich großartig, ja.
Also ich überlege ja immer, also bei den letzten bin ich tatsächlich immer von der Titelidee ausgegangen, tatsächlich.
Auch super.
Ja, weil ich habe halt, weil es Reihen sind, gibt es ein festes Titelmuster. Jetzt bei Frau Appeldorn war es zuerst der tote Maler, der tote Bademeister und dann der tote Kapitän. Und beim vierten Fall habe ich gesagt, jetzt muss es meine Frau sein. Ne? So, aber welcher weibliche Begriff? Und da fiel mir halt Diva ein. So, und dann habe ich überlegt, ja, tote Diva, was fällt einem da ein? So eine richtig, so eine füllige, alternde Opernsängerin im Kaftan. Ne? So, und von da komme ich dann so zu den Örtlichkeiten und wie sie zum Tode kommen kann. Und dann ist es mir aufgefallen, je schlechter das Opfer als Mensch ist, desto mehr Verdächtige kannst du herausfinden. Also du solltest nie wirklich guten Menschen umbringen, den haben alle geliebt, da findest du keine Verdächtige.
Oder, ja, das stimmt. Ja.
Oder die Untiefen kommen sich nachher raus und der hat dann doch noch eine zweite Seite oder sowas.
Ja,
das brauchst du ja. Sonst hast du die Motive. Du brauchst ja auch unterschiedliche Motive für die verschiedenen Verdächtigen. So, das suche ich mir dann zusammen. Und dann sage ich, welche Motive könnte es geben bei so einer Operndiva? Neid, Liebe, Geld, was auch immer. Also die klassischen halt, ne? Und so komme ich dann zu Figuren und und es halt mich dann letztlich wert sein könnte.
Das erscheint mir sogar ein Vorteil des Genres zu sein, dass es da völlig okay ist, wenn das Opfer unsympathisch ist. Ne? Also sonst so bei Romanen ist es ja wichtig, dass man irgendwie sich identifizieren kann mit der Hauptfigur. Und ich denke mal, auch beim Thriller ist es ja wichtig, dass man eben diese Gefahr, die noch da so im Schatten schwebt, dass man möchte, dass das nicht passiert. Und dafür brauchst du irgendwie Figuren, die sympathisch sind. Aber ja, so ein Opfer im Whodunit ist ja eigentlich wurscht, wenn das ein Arschloch war.
Nee, ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Also ich meine,
weißt du mein Gefühl?
Ja, also du hast natürlich vollkommen recht. Also beim Thriller geht gar nicht. Also da muss dringend positive Emotionen mit dem Opfer verknüpft sein, weil dann auch alle mehr leiden. Aber ich finde, wenn das jemand ist, der wirklich nur unsympathisch ist, dann ist man ja auch nicht so wirklich interessiert an der Aufklärung, weil man sich dann denkt, ja, der sollte noch einen Orden kriegen dafür, dass er diejenige über die Orden gebracht hat. Und was sind die da so eifrig überhaupt, wenn er so blöd ist? Deshalb, also sagen wir mal so, dann was dann schon gut wäre, wäre dann im Umfeld des Opfers vielleicht jemand wäre, der sehr liebenswert ist und dem man sehr ins Herz schließt. Also weil ich persönlich bin jetzt kein Fan immer von Hauptfiguren, die alle nur unsympathisch sind. Das finde ich schrecklich. Also und das, also finde ich, das mag ich nicht lesen, weil dann denke ich, ist meine Zeit zu knapp. Irgendwie, ich möchte gerne. Es kann schon jemand dabei sein, den ich nicht sympathisch finde, aber der muss dann irgendwie anders faszinierend sein, aber nur einfach so ein Arsch. Ich mag auch nicht so Ermittler, die einfach nur sich so asslig benehmen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Also das mag ich nicht. Also ich finde, die sollten schon irgendwas haben, was mich bei der Stange hält und mir Spaß macht oder Wesenshumor, Also wenn sie schon eklig sind.
Also du würdest schon auch sagen, die Spannung braucht trotzdem auch Identifikation mit dem Opfer.
Unbedingt. Ja. Okay. Ja, finde ich schon. Also und auch mit den Ermittlern. Also ich finde auch Ermittler, mit denen ich mitgehen kann, auch immer viel, viel interessanter zu lesen als Ermittler, wo ich denke, ach nee, der schon wieder.
Ja, absolut. Also gerade, das ist ja jetzt gerade, wo ich reinschreibe mit immer dieselben ermittelnden Figuren, da ist das essentiell, sonst würden die Leute ja gar nicht weiterlesen. Und wie ist das denn, wenn du jetzt, du hast ja vorhin gesagt, du überlegst über das Verbrechen, über das Motiv. Und jetzt musst du ja aber dafür sorgen, dass über 300 oder 400 Seiten du nicht so viel verrätst, dass die Lesenden das schon zuvor herausbekommen. Wie kriegst du das hin, wenn man das ja selbst im Hinterkopf hat?
Ja, indem ich mir also entsprechend viele falsche Fährten überlege. Und die falschen Fährten hängen ja auch immer an Personen. Und am besten ist natürlich eine falsche Fährte, ist eine falsche Fährte, die dann nochmal eine falsche Fährte ist, die noch eine falsche Fährte ist. Also wo man erst denkt, ah ja klar, und dann kommt raus, der hat gelogen, ah okay, aber dann ist es auch wieder nicht das Richtige. Und also das heißt damit, weil sonst müsste man ja irgendwie hunderte von Figuren haben, die ja, das würde ja den Rahmen sprengen. Also, und das finde ich eben sehr wichtig. Und je mehr ich halt über das Verbrechen weiß, also wer da getötet ist und warum, desto besser kann ich das auch dann steuern und vorantreiben. Und natürlich die Beweise und die falschen Fährten, auf die Ermittler stoßen, müssen natürlich gut eingeführt werden. Also ich meine immer, also man sät das ja ganz bewusst immer mal hier ein bisschen und hier ein bisschen. Und das finde ich eigentlich, jetzt für mich ist das nicht so schwer, also weil in dem Moment, wo ich weiß, also schwer finde ich, sich das zu überlegen, ne? Also was das alles sein kann und wo das auch alles hinführt. Aber wenn das mal feststeht, das dann so zu strukturieren, weil dann kann man ja einfach so ein Plotmodell nehmen und sich überlegen, ne, also wo muss die Kurve raufgehen, wo muss sie runtergehen, wo ist meine Mitte, und dann kann man das ja so stricken, dass es sich bis dahin in den Szenen so fügt.
Ja. Wobei ich immer so, wenn es zur Auflösung geht. Also ich habe immer das Problem, wenn ich am Anfang eine Idee habe, wer Tatperson ist, dass ich höllisch aufpassen muss, nicht viel zu schnell auf das Ziel zuzusteuern. Ja? Also das heißt, ich muss dann gucken, dass ich Kurven fliege und trotzdem dafür sorgen, dass die Auflösung zwar überraschend ist, aber trotzdem noch organisch und nachvollziehbar.
Ja, genau.
Ja? Und das ist ja, glaube ich, immer das Schwierigste, so was auch zu beurteilen, wenn man ja selbst so im Thema drin ist, was würden die Lesenden jetzt noch als organisch erwarten oder einstufen und nicht, dass sie völlig überrascht sind.
Ja. Ja, das ist tatsächlich das Problem mit dem Schluss, finde ich, beim Krimi, weil jemand, der schon will, alle wissen, der Schluss verkauft den nächsten Krimi, weil man kann ja oft sehr tolle Spannung aufbauen und wenn dann das, was am Ende rauskommt, man denkt, oh nee, und dafür habe ich jetzt diese 300 Seiten mir angetan für diese popelige Erklärung, danke, nein. Ja, aber das liegt, glaube ich, schon, also das ist ja dann, also wenn der Schluss eben sehr früh vorhersehbar ist, das merkt man ja auch selbst. Also wenn man, also das merkt man, finde ich, schon beim Schreiben. Also das und dann bedeutet das einfach, dass das ganze Figurenpersonal, was da ist, einfach ein bisschen mehr, dass da noch mehr passieren muss. Und zwar, also, weil es ist ja schon so, dass wenn wir uns dem Schluss nähern und selbst wenn man dann weiß, wer der Täter ist, sollten ja noch ein paar Nebenplots aufgelöst werden. Und die können ja auch dann im Vorfeld dazu führen, dass eben die Überraschung dann größer ist. Aber wichtig ist eben, aber das machst du ja auch, sonst hättest du ja nicht eine Reihe und Fans, dass die Auflösung richtig an den richtigen Stellen gesät wird. Also das ist klar. Aber ja, also ich finde, das hängt an den Figuren und an den falschen Fährten, damit, wie man die aufpimmt. Und da denke ich, man hat ja auch immer ein Thema, um das es geht in dem Buch. Also ich meine, was würdest du denn sagen? Was ist denn das Thema in deinem Appledorn und die Diva? Was ist das Thema so? Was würdest du sagen?
Das Thema ist ja eigentlich die alternde Diva, die jetzt am Ende ihrer Karriere in der Schulaula auftreten muss.
Das ist aber auch hart.
Ja, deswegen, also die tut einem schon auch ein bisschen leid. Und die Parallele zu Frau Appledorn, die in den Ruhestand getrieben wurde und natürlich in Morden ermittelt, um irgendwie eine neue Aufgabe zu finden. Also wo ist da so das Thema, würde ich sagen.
Ja, das heißt, sie haben eigentlich auch was gemeinsam, ne?
Ja. Also das ist ja da quasi, würde ich mal sagen, da spiegelt sich ja das Thema. Mhm. Also bei der einen ist es halt tragisch gespiegelt, weil geht tragisch aus, bei der anderen bringt es ja neue Aktivität und neue Energie in ihr Leben. Das heißt, das wäre dann eigentlich, das Thema wäre dann, wie man im Alter mit Rückschlägen umgeht. Ja. So, wenn man es jetzt mal so, genau, und wenn man so ein Thema hat, dann kann man das ja auch noch in den Nebenfiguren spiegeln. Und das macht dann oft was sehr rund und sehr, sehr spannend auch für die Leser, finde ich. So. Ja.
Ich bemühe mich immer, die Auflösung, wer jetzt die Tatperson ist, halt möglichst weit hinten zu haben. Manchmal gelingt es mir einfach nicht. Dann weiß ich müsste eigentlich, um meinen Wordcount zu erreichen, noch mindestens 3 Kapitel schreiben, aber ich muss jetzt eigentlich, bin ich so weit, dass die Leser erfahren, wer die Tatperson ist. So. Dann gibt es manchmal so Sachen, wo dann die nächsten 2 Kapitel davon handeln, wie man jetzt dieser Tatperson habhaft wird. So. Ich bin immer ein bisschen unsicher, wenn mir das geschieht. Bis jetzt, toi, 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 es gibt so 2, 3 von den Krimis, die ich geschrieben habe, wo das der Fall ist, habe ich da noch nie negative Resonanz bekommen. Aber es verunsichert mich immer. Wie siehst du das? Würdest du das auch so machen und es dann da durchziehen? Oder würdest du sagen, dann muss ich alles ändern, damit die Tatperson wirklich am Ende erst klar wird?
Ja, das kommt darauf an, was aus deiner Sicht das Spannendste ist. Also ist das Spannendste, dass man erfährt, wer der Täter ist, oder ist das Spannendste, dem Täter habhaft zu werden, also dem Täter auch zu fassen? Und wenn das Spannendere ist, dann ist es vollkommen in Ordnung, finde ich, wenn man schon weiß, wer der Täter ist. Und ne, also mal angenommen, wir wissen, der Entführer setzt sich dann, wenn der das Land verlässt, dann kann der woanders dasselbe wieder machen, mal angenommen. Und das ist lebenswichtig, den davon abzuhalten, diesen Flieger zu betreten. Dann finde ich das natürlich super spannend. Und dann finde ich, kann das auch dann noch, nachdem man weiß, wer es ist, kommen. Aber ich mag dann schon lieber, man weiß, wer es ist. Dann wird nach dem Täter gesucht und dann, bam, kommt aber nochmal Lala reingelegt und es ist doch ein anderer. Das ist, was ich wirklich sehr gerne mag. Also, so dass ich dann wirklich nochmal überrascht werde, aber eben nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern das muss dann natürlich im Nachhinein Sinn machen. Ah, da habe ich das überlesen, da war doch der Hinweis, la, so. Dann finde ich das in Ordnung. Aber also ich würde tatsächlich auch erwarten, also wenn der Täter klar ist und es geht dann um das Erfassen, da würde ich tatsächlich denken, da kommt noch was. Da kommt noch was. Da hat er noch was für mich. So, der Autor.
Sonst hat es ja eigentlich auch ein bisschen Thriller-Vibes dann wieder. Ja. Wir wissen, wer es ist und es geht darum, den irgendwie zu fassen und womöglich noch irgendwie vor weiteren Schritten abzuhalten.
Ja,
also ich schiebe ja meine Hauptfiguren dann schon mal gerne in irgendwelche gefährlichen Situationen, dass sie dann vom Täter entführt werden oder sowas. Ja.
Da stippst du doch so zumindest einen Zeh schon in den Thriller.
Ja, gut, bei mir ist es denke, ja alles cozy, ne? Die sitzen dann im Einmachkeller und sinnieren darüber, ob in dem Marellen Einmachglas da jetzt Leichenteile liegen oder so.
Ja, ein bisschen Horror auch noch. Ja. Vera, du machst hier einen Genre-Mix, das ist aber ja nicht Amazon-konform.
Ja. 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 Aber okay, ich glaube wirklich, dass die Besten sind auch tun immer irgendwelche anderen Genres auch ankratzen. Also ich glaube, das ist einfach spannender. Also, und ich glaube, die Leser mögen das eigentlich auch sehr gerne. Also,
ja, ich muss nur meine Chance nutzen, wenn ich Vera schon mal ein bisschen aufziehen kann.
Na klar.
Aber ja, so mit dieser späten Auflösung, also ich muss gestehen, meine als Konsumentin, meine Krimi-Erfahrungen sind alle schon eine ganze Weile her, meistens so Jugendalter. Und ich erinnere mich, ich war mal so mit 15 oder so, waren wir im Familienurlaub zusammen mit einer anderen Familie und da hatte jemand ein Buch von Mary Higgins Clark dabei, hat es gelesen, war total begeistert und dann haben wir es alle reihum gelesen in diesem Urlaub und waren auch alle sehr begeistert, weil die da halt sehr lange in eine Richtung gezeigt hat und dann kurz vor Schluss eine Umkehr und es war dann jemand völlig anderes und ich war auch völlig baff und dachte, boah, das hätte ich nicht erwartet und habe mir dann mehrere Bücher von ihr gekauft und so ab dem dritten oder vierten war es dann aber so, dass sie das halt immer gemacht hat und dann verging mir dann auch wieder die Lust, weil ich dann dachte, ja gut, wozu lese ich das alles, der ist es ja sowieso nicht.
Ja, also das ist natürlich schon, das fand ich tatsächlich im Übrigen auch bei Agatha Christie, die ich sehr geliebt habe, ich habe alles verschlungen, aber als ich dann mal so ein Muster erkannt habe, dann habe ich mir gedacht, ja, ich nehme den Unwahrscheinlichsten und der ist es dann. Und so war es dann auch. Und das ist bei Mary Higgins Clark, war das auch so. Die habe ich übrigens auch geliebt. Die habe ich verschlungen. Aber genau, wenn man dann mal, dann denkt man sich, ja genau, es ist der heißgeliebte Ehemann, weil der ist so, der kann es ja nicht sein. Und genau, der ist es dann. Das ist dann halt so ein Muster. Aber viele Leser mögen ja auch das, ne? Also viele Leser mögen ja genau, dass sie wissen, was sie kriegen. Also diese...
Ja, also, dass man auch mitraten kann.
Genau, dass man mitraten kann und dass man auch nicht enttäuscht wird, dass dann das, was man geraten hat, dann auch tatsächlich stimmt, ja. Ja, also manche mögen das, ja. Andere mögen lieber wieder nochmal so überrascht werden und so wie ich. Ich mag dann gerne nochmal so eine kleine Wendung und finde das gut.
Ja, wie ich neulich irgendwo gelesen habe und jeder, der nicht gespoilert werden möchte, muss jetzt weghören, dass angeblich in Amerika, also bei Krimis aus Amerika, oder vielleicht auch in Europa, ich weiß es gar nicht, man direkt erkennt, dass jemand nicht der Böse sein kann, wenn er ein iPhone hat, weil Apple das nicht erlaubt.
Ach echt?
Ah. Habe ich gelesen. Ob es jetzt so ist, weiß ich nicht, aber es waren sich viele einig, es wäre so.
Okay, also in meinem nächsten Krimi haben sie alle ein iPhone. Und das ist
ich wollte gerade sagen, in meiner letzten Kurzgeschichte, glaube ich, da hat die Böse ein iPhone, natürlich, aber die Heldin hat auch ein iPhone.
Also gut, ich spreche jetzt von Filmen, ne? Da ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache mit Produkten, die du zeigst.
Ja,
gut, bei Filmen, ist es immer so, der bekannteste Schauspieler, der am ersten auftaucht und nicht der Ermittler ist, ist der Täter.
Ja, ist genau. Immer,
ne? Ja. So, das ist halt überhaupt das Problem. Kannst du jetzt als Fachfrau, die ja tief in die Strukturen von solchen Romanen und Krimis eingetaucht ist, kannst du überhaupt noch unbedarft einen Krimi lesen?
Jein. Es kommt drauf an, wenn er sehr gut geschrieben ist, dann werde ich ja auch eingesaugt in die Welt, die mir da entgegentritt und dann bin ich total dabei. Aber tatsächlich wird man kritischer. Also, aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, weil ich schon so wirklich immer schon, seit ich denken kann, mein ganzes Leben lese ich Krimis und Thriller. Und da wird man natürlich dann auch kritischer und fühlt sich dann auch auf den Arm genommen, wenn das irgendwie zu billig ist, irgendwie, ne? Also da, so, und ich finde, wenn jetzt das Verbrechen eher ein bisschen schlicht ist, dann finde ich es gut, wenn dann guter Humor ist oder wenn das Setting irgendwie mich verzaubert. Also da gibt's ja viele Möglichkeiten, so ein Krimi auch besonders zu machen, ja. Also ich glaube, man wird schon kritischer und man hinterfragt auch, das handwerklich, also wenn man es dann zu Ende liest und sich fragt, ja, warum hat es mir jetzt nicht gefallen, dann findet man dann schon auch Gründe. Also hatte jetzt so einen französischen Krimi und da habe ich von Anfang an gedacht, ja, der ist es. Und ganz am Ende war der das dann auch. Ja, es war aber sehr dicht und atmosphärisch geschrieben und spielte in so einer merkwürdigen Bergatmosphäre. Das fand ich dann okay. So, also, genau.
Jetzt, du coachst ja auch Autoren, Autorinnen beim Schreiben. Hast du da auch schon mal Krimi-Autoren und Autorinnen gecoacht? Und was war so, ich sag mal, der größte Fehler, den man da machen kann?
Also, der größte Fehler war aus meiner Sicht gerne die Figur. Also, dass die Figuren einfach nicht gut genug entwickelt waren und dadurch das Ganze so ein bisschen flach geblieben ist. Mhm. Weil es gibt ja dann, also zum Beispiel habe ich das relativ oft, dass dann immer so Szenen sind, die trinken Kaffee und dann sitzen sie da und dann trinken sie Kaffee und dann sitzen sie da und dann trinken sie Kaffee. Und warum ist das so? Weil sie überhaupt nichts wissen, was diese Figuren denken, fühlen, wie es ihnen geht. Und es wird auch nicht drüber nachgedacht, was man im Leser emotional in einer Szene erreichen will, sondern es wird halt nur so das, was man sagen will, in knappe Szenen geschrieben, die dann aber, also auch keine Details, die irgendwie wichtig sind, das ist so, das bleibt so flach. Und das gilt auch, selbst wenn die Idee für das Verbrechen durchaus vielleicht ganz großartig ist, also da hat jetzt zwei, wo wir wirklich super Idee, wo man denkt, hey, Mist, warum bin ich da nicht drauf gekommen, ja, aber so, aber eben in der Umsetzung nicht so richtig gelungen, weil zu wenig über die Figuren nachgedacht wurde. Also die, oder auch vielleicht denen hingespürt wurde, ne? Was will die Figur mir sagen? Wie kann die reagieren? Und dann sind es dann so Szenen, wo die Figuren so inkonsistent handeln. Und da ist sie mal so und mal so die Figur. Und dann denkt man sich so, nein. Und dann geht man einfach nicht mit. Mhm. Und dann auch immer wieder einer der wichtigen Fehler ist, dass eben nicht über Setting nachgedacht wird, ne? Also, wenn ich jetzt diese Info rüberbringen will in einem Dialog, wo kann ich das machen, dass es richtig spannend ist? Mache ich das bei einer Autofahrt, wo dann halb einer noch totgefahren wird, by the way, oder mache ich das in einem Schwimmbad und mein Kind hat ein Problem, als es, was weiß ich, fällt vom Sprungbrett und ich habe es nicht gesehen, weil ich so mit der geredet habe. Also wie mache ich das so, dass es nicht nur Talking Heads die ganze Zeit sind, sondern wirklich auch was passiert und natürlich möglichst was passiert, was am Ende hinten links auch mit der Handlung oder mit dem Thema meines Romans was zu tun hat.
Mhm. Ja, oder zumindest die Emotionen des Gesprächs irgendwie hervorheben kann.
Ja, genau, genau.
Ja, und, ja, das ist aber, da ich jetzt zumindest zwei Reihen ja so an realen Örtlichkeiten spiele, ist das immer schreiben oder spielen lasse, so habe ich schon immer die Schwierigkeiten, ja, was würde jetzt so eine normale Figur machen, ne? Also klar, ich habe auch schon Szenen beim Aquafit gehabt und so und darüber nachgedacht, wie viele Synonyme es für Poolnudel gibt. Aber, aber das kann man jetzt auch nicht so häufig machen, ne? Also wenn du mit den Menschen so gehst, ja, was machen sie, ne? Sie laufen über die Straße entlang oder sie trinken Kaffee, ne? Ich muss schon darauf aufpassen, dass die nicht so oft bei mir essen gehen oder so. Aber das finde ich echt schwierig, da.
Ist es auch. Ist es auch, aber das ist ja gerade
selbst im Pool zu finden, ne?
Ja, gut, aber du kannst ja selbst auch, wenn du jemanden mit dem Hund Gassi gehen lässt, kann da was passieren. Mhm. Wenn jemand über die Straße geht, kann was passieren. Also ich meine, da muss man eben halt einfach nochmal zweimal drüber nachdenken. Und meistens ist es ja so, das erlebe ich immer wieder, diese Gefahr der Deep Hanging Fruit. Also halt, du hast die erste Idee, denkst du, ist die beste. Pustekuchen, die erste Idee ist niemals die erste. Die erste Idee ist die, die am einfachsten ist und über die muss man sacken lassen, nochmal drüber nachdenken und dann kommt man zu einer viel besseren Idee, weil die erste Idee ist auch das, was die Leser sofort denken, deshalb wollen die ja Geschichten lesen, wo dann jemand nochmal ein zweites Mal so drüber nachgedacht hat.
Ja, das stimmt.
Ja, man kann ja auch alltägliche Sachen, da kann ja auch was schief gehen. Wenn ich Kaffee trinke, kann ich den komplett verschütten und habe hinterher lauter Flecken auf der Hose. Oder ich gehe mit dem Hund und merke, ich gehe mit dem Hund und der macht da auf die Straße und ich stelle dann fest, als ich es aufheben will mit dem Kackbeutel, dass da ein Loch im Kackbeutel ist und jetzt ist
nicht schön.
Aber es ist doch mal was anderes.
Ja, absolut. Und daraus könnte dann wieder was anderes passieren. Dann trifft man jemanden, der und so weiter. Ja, also das ist
Also super. Alltag muss ja nicht langweilig sein.
Nee, ich kann dann denken, dass Tamara immer gerne noch beschreibt, wie es riecht.
Ja, das auf jeden Fall. Und da könnte man auch noch schön auf die Temperatur eingehen.
Oh, nee. Jetzt wird es eklig.
Wollte ich auch gerade sagen.
Wenn man Tamara mal loslässt, hier, da kommen die Tiefen raus. Ja, ja. Ja, liebe Beatrix, ich muss ein paar Sachen tatsächlich jetzt nochmal mir angucken, gerade in meinem Manuskript. Das ist auch immer so ein bisschen, wie gesagt, bei Reihen, weil die Ermittlerfiguren, so mit denen wächst man ja, die sind dann irgendwie festes Bestandteil. Irgendwann denkt man ja gar nicht mehr so richtig drüber nach. Man lässt die einfach machen, ne? Tief drin. Aber gerade da ist dann die Gefahr, dass es sich wiederholt oder so. Und ich habe sowieso immer das Gefühl, dass ich alles schon tausendmal geschrieben habe.
Aber ist es dich? Ich meine, macht dich das nicht fertig? Also das fand ich immer schrecklich. Also das, aber da habe ich mir dann immer, also ich habe ja auch immer Jugend und Kinder und Erwachsenen geschrieben und das war genau gut, weil wenn ich dann das Gefühl hatte, hier, dieser Satz habe ich jetzt schon, ich will nicht bis an mein Lebensende immer dieselben Sachen schreiben, sondern ich will auch was anderes schreiben. Also deshalb finde ich das gut, wenn es dir bewusst ist und da dann was anders zu machen, weil es ist ja auch für dich als Autorin nicht so prickelnd dann so.
Ja, also momentan macht es Spaß und ich will jetzt erstmal reich und berühmt werden und dann schreibe ich.
Ach so, ja dann. Ja, alles klar. Ja.
Wenn ich dann mal auf meiner Webseite auf so vielen Büchern lesen kann wie du, dann kann ich auch mal was anderes machen.
Die sind ja auch nicht von jetzt auf heute, sondern da sind ja, ist ja eine gewisse Zeit auch, war da eine Zeitspanne, die das umfasst. Also das geht ja nicht so schnell auch. Genau. Mhm. Ja.
Ja, liebe Beatrix, auf jeden Fall musst du da jetzt noch eine Herausforderung lösen. Du musst dich jetzt noch den total kritischen Buchfragen von Tamara stellen.
Ja, und die schließen ja perfekt ans Thema an, nämlich Dinge, die geschrieben wurden, die eben nicht langweilig oder schon tausendmal vorgekommen sind. Mhm. Welches Buch hat dich als Leserin in der besten Weise positiv überrascht?
Da muss ich tatsächlich sagen, das war in letzter Zeit ein Krimi. Und zwar, es ist jetzt Spannungsroman mit Familiendrama. Und zwar war das von Liz Moore. Der Gott des Waldes, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Wenn mir jemand gesagt hätte, du, ich habe da hier so ein Krimi-Buch mit Familiengeheimnis mit 6 Perspektiven oder 8 Perspektiven und 7 7 Zeitebenen, hätte ich gesagt, ja, viel Spaß auch. kauft niemand, schön für dich, liest erst recht niemand. So, und dann habe ich also dieses Buch angefangen zu lesen und war begeistert, wie. Also nie im Leben hätte ich das für möglich gehalten, dass das funktioniert, dass es funktionieren kann. Ich meine, dankenswerterweise hat die Autorin immer oben drüber geschrieben, wer redet und in welcher Zeitebene wir uns befinden, weil die Zeitebenen, also es ist eigentlich zwischen 1961 und 1975, das ist die Jetztzeit, aber da gibt's dann nochmal Monate, Wochen, Tage. Also das hätte ich tatsächlich nicht mehr geschafft, das auseinanderzuhalten sonst. Aber weil diese Figuren, die da erzählen, und ehrlich gesagt, ich glaube, es sind 8, also 8 Perspektiven, 7 Zeitebenen oder umgekehrt, weiß jetzt nicht mehr ganz genau auswendig, aber weil ich mag eigentlich keine Bücher mit so viel Perspektiven, das überfordert mich, da bin ich raus, aber die waren so gut und so gut geschrieben und jede für sich hat so eine spannende Geschichte erzählt, das fand ich wirklich unglaublich, da war ich sehr beeindruckt, dass das geht und dachte mir, ja, man muss sich vielleicht auch mehr trauen, man muss sich vielleicht als Autorin auch mehr trauen. Und einfach mal so Sachen machen, weil das fand ich gut. Und im Übrigen, die Ermittlerin kommt auch erst weit hinter der Mitte des Buches. Also was ja auch ein völliges No-Go ist. Normalerweise musst du ja schon gleich am Anfang durchs Bild hüpfen, so ungefähr. Ja. Also das fand ich, also so gesehen ist das natürlich kein klassischer Whodunit, aber ich würde schon sagen, dass es im weitesten Sinne ein Krimi ist oder ein Buch mit Krimi-Elementen ist. Und das fand ich wirklich. Und ich war erst so ein bisschen, es wurde so gehypt. Dachte, ja, das lese ich jetzt nicht. Und dann habe ich es aber geschenkt gekriegt und dann habe ich es gelesen und dachte, hey, wow. Mhm. Wow, und dann habe ich verstanden, da finde ich es zu Recht auch ein bisschen gehypt worden. So.
Mhm. Ja, cool.
Ja, schön.
Ja. Und was würdest du sagen, hast du persönlich aus deinem größten Fehler gelernt?
Also mein Fehler war zum einen, dass Recherche doch sehr immens wichtig ist. Also und auch, dass zur Recherche es immer noch wichtiger ist, mit Menschen zu sprechen, als nur im Internet oder geschweige denn KI. Also das muss sowieso, muss man überprüfen.
Sagen, das ist dann Next Level.
Ja, das muss man überprüfen. Also KI ist schön für Anregungen und so, aber bitte nicht ernst nehmen. Und genau, und das habe ich gemerkt, dass da habe ich am Anfangs gedacht, das reicht, wenn ich, also ich bin so jemand, der geht in Bibliotheken, in die Stabi, liest sich die Sachen durch und so weiter. Aber es ist immer noch mal besser, also vor allem gerade was Setting angeht, hinzugehen, vor Ort zu sein und es anzugucken. Weil da hätte ich zum Beispiel einmal eine Szene beinahe geschrieben, die dann an diesem Ort niemals so hätte stattfinden können, obwohl das durchaus auf Foto so aussah. Weil, was ich nicht auf dem Schirm hatte, war die Lärmkulisse da. Mhm. Es war nämlich, es sollte so eine romantische Szene sein, völlig unmöglich. Und es war gut, dass ich dann vor Ort war. Und genauso die Sachen, die dir Menschen erzählen, also ehemalige Kommissare oder Ärzte oder Krankenschwester oder was auch immer du, für wen du brauchst für deine Geschichte, ist so viel mehr wert und so viel so wichtiger und verhindert auch, dass man eben Fehler in der Geschichte macht, weil das finde ich nicht peinlich. Das heißt nicht, dass man nicht trotzdem manchmal noch Fehler dann drin hat, gerade bei historischen Sachen. Mich neulich jemand aufmerksam gemacht, dass die Parksituation in Berlin 1961 anders war als von mir geschrieben. Ja, der Mann war ein Professor, ja, also das war echt überraschend für mich, habe ich dann aber Besserung gelobt. Ja, genau. Also das, finde ich, ist einfach dieses, ja, mit Menschen reden, ja.
Ja, bin ich sehr bei dir. Und zum Abschluss, was sollte deiner Meinung nach über dem Schreibtisch aller AutorInnen stehen?
Also an meinem Schreibtisch, weil was bei allen stehen soll. Also auf meinem ist ein Zettel, den, bei mir, also eigentlich sind bei mir drei Zettel, aber ich erwähne jetzt nur einen, weil mir das eben auch immer wieder auffällt, gerade so bei den Coachings, dass manche nicht über die Details nachdenken. Und Details heißt nicht, dass man stundenlange Beschreibungen von irgendeinem Gebäude macht, sondern dass man das Detail findet. Und da gibt's von Wladimir Nabokov einen Ausspruch, der heißt, liebkose die göttlichen Details. Oh. Und das klebt hier bei mir. Also ich hab's hier. Das ist schon total ausgeblichen und pappt schon kaum noch, aber ja, weil das so, und das sage ich mir dann auch immer wieder, und das ist so toll, weil wenn ich es mir dann klar mache, das muss ja zum Beispiel auch nur an der Klamotte eine Sache sein und schon bam, geht ein ganzes Bild auf, ohne dass du 10 Zeilen schreiben musst.
Ja.
Und darüber nachzudenken, finde ich, macht jeden Krimi noch brillanter und besser, spannender, schneller, ja, genau.
Sehr schön.
Ja, vielen Dank, liebe Beatrix, für deine Zeit und für die tollen Hinweise. Ich werde jetzt gleich mein aktuelles Projekt daraufhin nochmal deutlich überprüfen und sehen, was ich dann auch optimieren kann. Ja, ihr da draußen, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Wie immer, nicht? Folgt uns auf Instagram, Facebook und wo es sonst noch geht und in den Podcast-Apps eures Vertrauens. Vergesst nicht, unser Buchbubble-Bulletin zu abonnieren und uns weiter zu empfehlen und natürlich auch zu hören, gerne wieder nächste Woche. Danke, Beatrix. Danke, Tamara.
Vielen Dank.
Danke
gerne,
an euch.
Gerne.
Bleibt
Danke.
Uns gewogen. Bis nächste Woche. Ciao.
Danke. Ciao,
Tschüss.
Beatrix.
Ciao. Tschüss.